Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für die Sendung und heute habe ich zunächst einmal zwei Bildungsthemen herausgesucht, denn es hat sich etwas getan in der Thüringer Bildungslandschaft. Der Thüringer Landtag hat in der letzten Woche ein neues Schulgesetz verabschiedet. Welche Änderungen dort vorgenommen wurden und welche Erwartungen an dieses Gesetz gestellt waren, die vielleicht nicht erfüllt worden sind, das erfahren Sie im ersten Beitrag. Ich habe mich dazu zur Thüringer Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begeben und mit der Vorsitzenden Katrin Fitztum ein Gespräch geführt.
Der Thüringer Landtag hat ein Schulgesetz verabschiedet, das ihr begleitet habt, aber aus der Pressemitteilung habe ich gelesen, kein großer Wurf, aber mehr als nichts. So ganz zufrieden seid ihr also nicht mit diesem Abschluss gewesen. Oder was hat euch gefehlt?
Also das Gesetzgebungsverfahren hat unglaublich lange gedauert. Also die ersten Anträge gingen ja vor 2 Jahren bereits ein und wir hätten uns gewünscht, dass die Anträge, so unterschiedlich sie waren, es gab einen Antrag von Rot-Rot-Grün und es gab einen Antrag der CDU, dass man die Zeit genutzt hätte, sozusagen tatsächlich eine inhaltliche Debatte zu führen, wo will man eigentlich hin mit dem Schulgesetz. Die hat nicht stattgefunden, auch quasi nicht zwischen den Parteien tatsächlich. Und was jetzt rausgekommen ist, ist sozusagen tatsächlich der Minimalkonsens, der bestimmte Fragen, die notwendig waren zu klären, jetzt auch erstmal eine gesetzliche Basis verfasst. Also beispielsweise die Frage, wie umgehen mit Gastschülern in Grenzgebieten oder dass tatsächlich der digitale Unterricht, so er denn notwendig ist, tatsächlich auf einer rechtlichen Grundlage fußt. Es ist richtig und wichtig, dass man das hat, aber der Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün hat ja beispielsweise auch vorgesehen, die LehrerInnenausbildung von der schulartbezogenen auf die schulstufenbezogene LehrerInnenbildung umzustellen, das ist vom Tisch. Und das wird vermutlich die nächsten Jahre vom Tisch sein. Und wir hätten uns gewünscht, wenn es darum Streit gibt, und wir wissen auch, dass es darum Streit gibt, ne? Die CDU und die FDP drohen ja immer mit der Ansage, die schulstufenbezogene LehrerInnenbildung wäre sozusagen die Ausbildung zum Einheitslehrer, was Quatsch ist, was aber eine deutlich höhere Flexibilität in der Studienwahl ermöglicht, was eine höhere Flexibilität im Einsatz an Schule ermöglichen würde, ist ja die sozusagen andere und sozusagen progressive Seite dieser schulstufenbezogenen Lehrerinnenbildung. Und das hätte man, wenn man feststellt, es gibt da unterschiedliche Bewertungen, durchaus in 2 Jahren miteinander bereden können und eine entsprechende Lösung finden können. Aber daran hatte die CDU kein Interesse. Und Rot-Rot-Grün aufgrund der Bedingungen, die im Landtag herrschen, auch wenig Chancen, da tatsächlich in der Diskussion zu bleiben. So ist mein Eindruck. Von daher sind wir tatsächlich nicht besonders glücklich.
Die Entscheidung zu der besonderen Leistungsfeststellung, das ist ein Punkt, über den man diskutiert hat oder habt ihr darüber diskutiert?
Wir haben da diskutiert. Ich habe an der mündlichen Anhörung auch teilgenommen. Und nach meiner Wahrnehmung hat der überwiegende Teil der Anzuhörenden gesagt, die BLF braucht es nicht mehr. Die war richtig sozusagen in Folge des Amoklaufs erstmal als eine Regelung zu schaffen, damit erstmal Ruhe sozusagen ins System kommt und SchülerInnen tatsächlich eine Perspektive haben, wenn sie das Abitur nicht schaffen. Mit Blick darauf, dass es diese besondere Leistungsfeststellung ja nur in 2 Bundesländern gibt. Während man in allen anderen Bundesländern mit der Versetzung in Klassenstufe 11 den Regelschulabschluss oder Realschulabschluss, wie er bundesweit heißt, erworben hat, hätte man einerseits Entlastung bei den Lehrkräften geschaffen. Es gibt einfach Lehrkräfte, die sowohl in der 10. Klasse unterrichten am Gymnasium als auch in der Oberstufe. Das heißt, die machen eine BLF und die machen die Abiturprüfung. Das ist eine unglaubliche Belastung. Und auch, dass die Zeit, die SchülerInnen verwenden müssen, um sich auf die BLF vorzubereiten, was sozusagen nur eine zusätzliche Prüfung ist, ist eigentlich vergebene Lernzeit für ein halbes Schuljahr. Und das ist etwas, wo wir sagen, das gehört abgeschafft. Wir wissen auch, dass es auch bei uns Mitglieder gibt, die sagen, nee, das ist schon ganz gut, so eine Prüfungserfahrung mal zu machen. Ja, wir würden die gerne erhalten, aber der überwiegende Teil sagt tatsächlich, das kann man anders regeln. Und da hat sich aber die CDU erneut durchgesetzt, dass die BLF bleiben muss.
Ein wichtiger Punkt, der vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so verstanden wird, ist die Frage des Einsatzes von Assistenten. Kannst du das kurz mal erklären, was man darunter versteht?
Also wir haben seit 2017 mit dem Thüringer Bildungsministerium sehr intensiv darüber gesprochen, wohin sich Schule entwickeln muss. Dann gab es nochmal einen Dialogprozess, der nannte sich Dialog Schule 2030. Mhm. Und da ging es ganz stark darum, da war ja der Lehrkräftemangel sozusagen schon mit Händen zu greifen, welche Entlastungsmöglichkeiten denn notwendig sind. Und wir wissen alle, Geld ist endlich. Die Idee des multiprofessionellen Teams, sozusagen zwei Lehrkräfte in der Klasse, das ist perspektivisch nicht zu finanzieren, sodass auf zwei Ebenen die Idee entstanden ist, mit Assistentinnen zu arbeiten. Das eine ist quasi die Schulverwaltungsassistenz, wo ganz klar ist, da müssen Schulleitungen deutlich entlastet werden. Das sind ja Dokumentationspflichten und alles Mögliche ist ja extrem aufgewachsen. Und Schulleitungen sind auch nicht in allen Belangen sozusagen qualifiziert. Ja, es sind ja eigentlich Lehrkräfte und es gibt viel Verwaltungshandeln, was man jetzt nicht so nebenbei mal eben erlernen kann. Und da war klar, wir fordern Schulverwaltungsassistenten, damit dort eine Entlastung ist. Und daneben sollte es pädagogische Assistenzen geben, die Lehrkräfte halt im Unterricht unterstützen. Und es gab zwei Modellprojekte bei den pädagogischen Assistenten. Die sind ja sozusagen tatsächlich auch vom Land finanziert. Bei den Schulverwaltungsassistentinnen ist es Aufgabe der Schulträger. Und deswegen hat man erstmal Modellprojekte gemacht. Und die sind aber so gut angekommen, dass tatsächlich sich an der Stelle der Landtag relativ schnell, da muss man sagen, mal Chapeau, dass sie das sozusagen im Rahmen des Schulgesetzes gleich mitgeändert haben, ermöglicht, dass es tatsächlich auf Dauer pädagogische Assistentinnen und Schulverwaltungsassistenten geben wird.
Gibt es da jetzt ein neues Berufsbild, pädagogischer Assistent mit einer entsprechenden Ausbildung und auch mit einer Zertifizierung?
Also eine Ausbildung gibt es dafür nicht. Es gibt Einstellungsvoraussetzungen, die sind relativ ähnlich dem, was ErzieherInnen bringen sollten. Und natürlich müssen auch wir perspektivisch überlegen, welche Qualifikationsanforderungen stellen wir an pädagogische Assistentinnen und wie können wir tatsächlich auch eine vernünftige Eingruppierung da ermöglichen. Im Moment arbeitet ein Großteil tatsächlich in der Entgeltstufe S4. Das ist jetzt nicht so besonders gut eingruppiert, wenn man davon ausgeht, dass die Erzieherinnen in der S8a oder S8b sind. Aber da muss sozusagen, müssen wir auch gemeinsam nochmal nachschärfen. Allerdings wird es tatsächlich häufig genutzt von Menschen als Berufseinstieg, häufig von Menschen, die, also war zum Beispiel eine große Chance für ukrainische Menschen in Arbeit zu kommen, weil sie dann mit dem hohen Anteil ukrainischer Kinder in den Schulen sozusagen dort die Sprachunterstützung leisten konnten. Man muss da nochmal genau hinschauen. Weitere Personalkategorien an Schule sind ja immer sozusagen bei der Einführung ein Problem. Aber dazu sind wir auch Gewerkschaft genug, um dann zu sagen, wenn wir wissen, wie es läuft, wie die praktische Umsetzung ist, dass wir dann natürlich auch nochmal gucken müssen, wie qualifizieren wir für diese neue Personalkategorie.
Wäre das auch eine Möglichkeit, so für Seiteneinsteiger in die Pädagogik da reinzukommen?
Könnte zum Beispiel ein Weg sein. Es gibt relativ viele Lehramtsstudierende, die das nebenbei machen oder Zeiten überbrücken, wo sie noch nicht an ihrer Wunschschule sind. Und ja, es ist für manche ist es tatsächlich erstmal so ein Einblick in den pädagogischen Beruf. Aber da hängt dann sozusagen tatsächlich nochmal eine andere Frage mit dran, weil wir wissen ja, dass Lernen auf Beziehungen beruht. Das heißt, ein ständiger Wechsel von pädagogischen Assistentinnen kann ja auch nicht gewollt sein. Das heißt, wir müssen daraus eine Berufsperspektive machen, die längerfristig wirkt, die aber möglicherweise auch für andere pädagogische Tätigkeiten auch eine Vorqualifizierung sein kann.
Jetzt sind also neben den Assistenten, in den pädagogischen Assistenten, aber auch noch Sozialarbeiter an den Schulen tätig.
Genau, aber Sozialarbeiter haben ja tatsächlich eine komplett andere Funktion. Die sind ja dafür da, schulische, aber auch außerschulische Konfliktpotenziale sozusagen zu erkennen, SchülerInnen zu unterstützen, mit Konflikten umzugehen. auch mal zwischen SchülerInnen und LehrerInnen zu vermitteln. Und die sind ja definitiv nicht in Schule angestellt, sondern bei freien Trägern angestellt und haben auch tatsächlich so ein bisschen eine externe Funktion. Das heißt, deren Aufgabenbereich ist ein anderer und der ist total wichtig, brauchen wir noch viel mehr. Und die pädagogischen Assistentinnen werden beispielsweise ja nicht in Grundschule eingesetzt, weil da haben wir die ErzieherInnen. Also die nehmen sich da sozusagen nicht die Arbeit weg, sondern die pädagogischen Assistentinnen sind hauptsächlich in den Regelschulen als Unterstützung da, weil die eben keine ErzieherInnen mehr haben. Und das ist ja gerade in Klasse 5 und 6 durchaus nicht unbedingt zu erklären, als ob man mit dem Wechsel der Klassenstufe sofort irgendwie alles kann.
Jetzt ist das Schulgesetz verabschiedet. Wie geht man denn jetzt damit um? Da sind also ein paar Sachen offen. Trotzdem muss das ja jetzt erstmal in der Schule auch umgesetzt werden. Wie geht ihr denn als Gewerkschaft jetzt damit um?
Wir müssen jetzt erst nochmal das Gesetz ganz genau lesen und nochmal diskutieren, welche Konsequenzen das hat. Weil wie immer sind auch Gesetze ja in gewisser Weise auch ein bisschen interpretationsfähig. Und dann werden wir mit unseren Personalräten gucken müssen, dass die Umsetzung an den Schulen auch tatsächlich gut gelingt.
Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer, mittwochs ab 15 Uhr. Der Bildungsbereich in Thüringen entwickelt sich dynamisch, wie in vielen anderen Bundesländern auch. Und es gibt immer wieder Ecken und Kanten und Änderungen, die herbeigeführt werden sollen. Und um eine solche handelt es sich im nächsten Teil. Ich setze mein Gespräch mit Katrin Fietztum von der GEW Thüringen dazu fort.
Die Fußnote, die schattige Fußnote, die ich also in Vorbereitung auf dieses Gesetz so ein bisschen mit beobachtet habe, ist, dass zum Beispiel der Astronomieunterricht jetzt verschwunden ist und in die MINT-Fächer Mathe, Physik oder so mit aufgenommen werden soll. Da gab es eine Petition oder eine Unterschriftensammlung von engagierten Astronomielehrern, die leider zu nichts geführt hat. Jetzt komme ich zu einer anderen Petition, zu der ihr aufgerufen habt. Da geht es um die Fachkräfte. Vielleicht kannst du dazu kurz erzählen, was ist da der Konfliktstoff und warum habt ihr da zur Petition
auf? Also da geht es um die Fachpraxislehre an den berufsbildenden Schulen, die alle eingruppiert sind in der sogenannten Entgeltgruppe 9. Die GEW fordert ja seit langem, dass keine Lehrkraft unter E10 eingruppiert ist. Das Besoldungsgesetz macht einen Unterschied zwischen Lehrkräften, die den Theorieteil vermitteln und Lehrkräften, die den praktischen Teil vermitteln. Für den Theorieteil müssen die Lehrkräfte ausgebildete Lehrkräfte sein und also mindestens den Meister beispielsweise haben oder einen Hochschulabschluss haben. Das sieht das Besoldungsgesetz bei den Fachpraxislehrern nicht vor. Nun haben wir aber durch den Seiteneinstieg in Schule ganz viele verschiedene Zugangswege. Wir haben den europäischen Qualifikationsrahmen. Wir haben die Gleichstellung von Bachelor- und Fachhochschulabschluss. Wir haben die Gleichstellung von dem Masterabschluss mit dem Hochschulabschluss, was aber auch eine Auswirkung hat darauf, wie der Meister bewertet wird, also der Handwerksmeister. Und diese Verschiebungen sind sozusagen nicht mehr abbildbar. Deswegen gibt es aktuell der Kampf um die E10 bei den Fachpraxislehrern, den führen wir auch schon lange. Aber das ist jetzt sozusagen aktuell nochmal die Chance zu sagen, es muss anders werden. Ich bin skeptisch, weil es gibt einfach einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst der Länder, der die Eingruppierung derzeit so regelt. Das ist das, was die Finanzministerin immer sagt. Wir haben einen gültigen Tarifvertrag. Nur über die Änderung des Tarifvertrages können wir da was tun. Wo sie sich aus meiner Sicht ziemlich dahinter versteckt, weil sie könnte ja in der TDL auch genau das aufgreifen und sagen, wir brauchen dafür eine neue Regelung. Insofern müssen wir in Thüringen immer den Weg über das Besoldungsgesetz gehen und hoffen, dass wir darüber dann tatsächlich eine
Änderung. Wie viele Lehrkräfte betrifft das denn?
Das ist eine gute Frage. Also bei uns sind gar nicht so viele organisiert, haben wir letztens festgestellt. Ich weiß nicht, ich würde schätzen 200, 300 Personen. So viele sind das gar nicht.
Also die könnte man vielleicht auch über eine andere Regelung im Tarifvertrag da mit einbauen. Aber ihr hofft jetzt erstmal über die Petition den entsprechenden Druck aufzubauen, genau. Um da eine Handlungsebene erstmal zu schaffen. Ne?
Auf jeden Fall. Und wir haben ja das Ministerium auch aufgefordert, das für die sonderpädagogischen Fachkräfte zu tun, die Eingruppierung in die E10. Und da gibt es ja auch eine Umsetzungsschwierigkeit. Also da ist nochmal ein Unterschied, die sonderpädagogischen Fachkräfte sind im Haushalt des Landes Thüringen für 24 tatsächlich in der E10 ausgebracht. Aber genau da funktioniert sozusagen die Umsetzung nicht. Das Finanzministerium sagt, eine Eingruppierung entsprechend in die A11, die notwendig wäre, damit die I10 für die Tarifbeschäftigten rauskommt. Die lässt sich nicht herleiten von der Ausbildung der sonderpädagogischen Fachkräfte und lässt sich nicht auf unsere Argumentation ein, dass zur Bewertung einer Tätigkeit eben nicht nur die Ausbildung gehört, sondern es ist ein Katalog von 6 Kategorien, die bewertet werden müssen. Und das Finanzministerium zielt einzig und allein auf die Ausbildung ab und nicht auf die Frage zum Beispiel des Verantwortungsbereichs. Und sonderpädagogische Fachkräfte beispielsweise schreiben Gutachten fort. Also, und davon hängt ab, ob ein Schüler oder eine Schülerin bessere Chancen hat, den Schulabschluss zu machen oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel mehr Verantwortung man noch sozusagen übernehmen.
Eigentlich eine hoheitliche Aufgabe.
Eigentlich eine hoheitliche, genau. Und von da, also da werden wir auch weiter kämpfen, aber die beiden Dinge gehören aus meiner Sicht zusammen. Fachpraxislehrer und sonderpädagogische Fachkräfte sind Lehrkräfte und keine Lehrkraft sollte unter der Entgeltgruppe E10 eingruppiert sein.
Gibt es da eine Terminschiene, eine Zeitschiene, in der das zu absolvieren ist?
Die Petition hat ja der Thüringer Lehrerverband initiiert. Bei den Petitionen, die über den Landtag laufen, gibt es, glaube ich, eine Frist, bis zu der eine bestimmte Quote erreicht sein muss. Und wenn die Quote erreicht ist, geht die Petition auch tatsächlich in den Petitionsausschuss und zieht in aller Regel zwingend eine Anhörung nach sich. Sollten wir die Unterschriftenquote nicht erreichen, ist trotzdem das Thema gesetzt. Und dann können wir nochmal auf das Finanzministerium zugehen und sagen, wir brauchen hier eine Regelung. Also, weil ich glaube, das Bildungsministerium steht an der Stelle durchaus an der Seite der Beschäftigten. Das Finanzministerium ist dasjenige, das sich dagegen stellt.
Vielen Dank.
Gerne.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Gegen Diffamierungen auf Instagram haben sich Lehrerinnen und Lehrer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie Eltern zusammengeschlossen. Diese Informationen waren auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu sehen. Darin heißt es, gegen Diffamierung auf Instagram, Lehrkräfte halten zusammen. Tausende Lehrkräfte tauschen im Hashtag Instalehrer Unterrichtstipps aus. Sie engagieren sich auch für die Demokratie und Vielfalt. Der rechtsextremen Zeitung Junge Freiheit war das ein Dorn im Auge. Doch die Lehrkräfte wehren sich mit Erfolg. Mehr als 250.000 Menschen haben das Video bereits angesehen und über 600 Kommentare abgegeben. Die meisten davon wünschen sich noch mehr Lehrkräfte, die öffentlich gegen Rechtsextremismus, Diffamierung im Netz und die Demokratie einstehen. Solche Lehrerinnen wünsche ich mir für unsere Gesellschaft, schreibt dazu ein Nutzer. In dem Video treten 23 Accounts von Lehrerinnen, die selbst als InfluencerInnen auf Instagram unterwegs sind, für Demokratie und Toleranz ein. Auch die GEW ist mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Keller Teil dieser Aktion. Zitat: Wir solidarisieren uns gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung. Wir sind Lehrkräfte, die Hass und Hetze aktiv bekämpfen. Unser Einsatz gilt der Stärkung der Demokratie und der Toleranz. Zitat Ende, so heißt es in dem gemeinsamen Video. Die Aktion darf als Appell verstanden werden, die im Grundgesetz und den Landesschulgesetzen festgelegte Aufgabe ernst zu nehmen, Schülerinnen und Schülern demokratische Werte wie Menschenrechte und Toleranz zu vermitteln. Das Video ist auch eine Reaktion auf den Versuch der Zeitung Junge Freiheit, 3 Lehrerinnen öffentlich zu diffamieren. 60 Sekunden lang ist das Video der rechtsextremen Zeitung, dessen Untertitel »Linke Lehrer machen unverhohlen Stimmung gegen rechts« lautet. Doch die betroffenen Lehrkräfte wehren sich. Zunächst in der Kommentarspalte, in der Sie selbst und viele weitere Lehrkräfte aus dem Hashtag Insta-Lehrerzimmer über den Irrglauben aufklären, Lehrkräfte müssen neutral sein. Der nächste Schritt ist das mit weiteren Instagram-Accounts organisierte Video, ein Zeichen gegen Hass, Hetze und rechtsextreme Diffamierung zu setzen. Die Aktion zeigt Wirkung. Viele Eltern und Lehrkräfte solidarisieren sich, teilen das Video selbst oder machen ihre Unterstützung in den Kommentaren deutlich. Das Video zeigt auch, wer zusammenhält, ist stärker. Soweit diese Informationen von der Bildungsgewerkschaft. Wer sich dazu informieren will, sollte auf die entsprechende Internetseite gehen, www.gew.de.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Die Haushaltsentwicklung in Bund und Ländern wird aufmerksam verfolgt und öffentlich diskutiert. Werden die Gelder zweckentsprechend eingesetzt und angewendet oder gibt es Lücken? Wo muss nachgebessert werden? Was sind die dringendsten Aufgaben, für die Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen? Das sind Diskussionen, die in vielen Parteien auch im Wahljahr intensiv geführt werden. Eine Diskussion möchte ich hier kurz mit anfügen. Das ist die Frage der Rüstung und der Abrüstung. Dazu habe ich einen Beitrag von den Nachdenkseiten übernommen.
Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Bundesregierung stellt Jahresabrüstungsbericht vor. Osten böse, Westen gut. Von Florian Warwick. Die Bundesregierung hat auf der Bundespressekonferenz den sogenannten Jahresabrüstungsbericht 2023 vorgestellt. In gewohnter Einseitigkeit wird ausschließlich auf Russland, Iran, Nordkorea und China in Bezug auf Rüstungsausgaben und Untergrabung von tragenden Säulen der Rüstungskontrolle verwiesen. Das hat mit der Realität recht wenig zu tun. Beispielhaft auch der Verweis in dem Bericht auf die hohe Anzahl ziviler Opfer, insbesondere durch den russischen Einsatz von veralteter Streumunition mit hoher Blindgängerrate in der Ukraine. Kein Wort dazu, dass es NATO-Länder, allen voran die USA, waren, die zuerst veraltete Streumunitionsreserven an die Ukraine geliefert und damit die Spirale des Einsatzes von Streumunition in Gang gesetzt hatten, im vollen Bewusstsein der Folgen. Die Nachdenkseiten fragten die Bundesregierung nach dem Grund für diese einseitige Darstellung.
Herr Warbeck. Herr Büchner, eine kurze Verständnisfrage. Sie hatten jetzt bei Verstößen oder Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen ausschließlich nach Osten gezeigt. Jetzt gibt es ja auch im Westen Protagonisten, beispielsweise der ABM-Vertrag wurde einseitig von den USA aufgekündigt. Da würde mich nur interessieren, wieso gibt es zumindest so in Ihrer Darstellung keine Verweise auf die entsprechenden Aufkündigungen von US-Seite?
Ich habe das vorgetragen, was der aktuelle Rüstungskontrollbericht feststellt, unser Abrüstungs- und Rüstungskontrollbericht feststellt. Und dabei möchte ich es auch belassen.
Satz. Ja, aber wie der Kollege Jung ja auch schon angemerkt hat, tun Sie so, als gäbe es sozusagen nur zwei große Protagonisten in diesem Feld. Und es gibt ja tatsächlich auch auf westlicher Seite entsprechende Länder, die regelmäßig Rüstungskontrollen und entsprechende Verträge einseitig aufkündigen oder brechen. Da würde mich trotzdem interessieren, wieso dieser sehr einseitige Blick ausschließlich es den Osten ja, von Berlin aus.
Es ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Es gibt in der Tat vor allem einen Akteur, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, nämlich Russland. Und ich glaube, es ist verständlich und berechtigt, dass auch dieser Akteur im Besonderen angesprochen wird. Ich kann das außerdem noch mal verstärken, was Herr Wagner hier gesagt hat. Die Bundesregierung sieht keinen Widerspruch im Ausbau von NATO-Fähigkeiten und der Unterstützung der Ukraine sowie dem kontinuierlichen Engagement zur Rüstungskontrolle, zu dem weiteren Bestreben, Rüstungskontrolle und Abrüstung voranzubringen. Wie auch in der nationalen Sicherheitsstrategie festgehalten, sieht die Bundesregierung Rüstungskontrolle komplementär zu Abschreckung und Verteidigung.
Hintergrund: Es waren die USA, nicht Russland, die zentrale Abrüstungsverträge einseitig aufkündigten. Es ist mitnichten so, wie Vizeregierungssprecher Büchner in seinen Darlegungen impliziert, dass die Aufkündigung von Rüstungskontrollverträgen vor allem von Russland ausging. Ganz im Gegenteil. Als Ausgangs- und Wendepunkt im Verhältnis zwischen den USA und Russland gilt die einseitige Kündigung des RBM-Vertrages über strategische Raketenabwehrsysteme von 2002 durch Washington. Es war der damals im Amt befindliche US-Präsident George W. Bush, der damit den Weg zur Installierung des offensichtlich gegen Russland gerichteten Raketensystems im Osten Europas ebnete. Ebenso waren es die USA unter Präsident Trump, die den für die europäische Sicherheit zentralen Vertrag über das Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen im Februar 2019 aufkündigten. Dieser war 1987 in Washington vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow unterzeichnet worden. Im November 2020 kündigten die USA den sogenannten Vertrag über den offenen Himmel, Open Skies, ab. Der Vertrag hat NATO-Staaten und ehemaligen Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages auf Gegenseitigkeit beruhende Beobachtungsflüge auf dem gesamten Gebiet vom kanadischen Vancouver bis Vladivostok im Osten Russlands ermöglicht. Aktueller SIPRI-Bericht belegt Einseitigkeit der Bundesregierung. Wie extrem einseitig der ausschließliche Verweis der Bundesregierung auf Russland, China, Iran und Nordkorea in Bezug auf Rüstung und Militärausgaben ausfällt, belegen auch die am 22. April 2024 vom renommierten schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI vorgestellten Zahlen. Der Anteil der USA an den weltweiten Rüstungsausgaben beträgt gigantische 37%, der Russlands 4,5%. In EU-Europa geben alleine Frankreich und Deutschland signifikant mehr für Rüstung aus als die Russische Föderation.
Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf der Internetseite des Bundestages, beim Verteidigungsausschuss und auf den Seiten der Friedenskooperative der Friedensbewegung. Lokale und regionale Informationen jeden Mittwoch im Stadtgespräch von 15 bis 16 Uhr. Musik im Spiel das Lied noch einmal jeden ersten und zweiten Mittwoch ab 16 Uhr. Literatur in der Bücherbar jeden dritten und vierten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr. Auf UKW 96,2 MHz Sendungen mit Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Den Podcast können Sie auf Spotify, Anchor FM und anderen Plattformen nachhören. Bei Anchor FM heißt die Adresse anchor.fm/Richard-Schäfer und Schäfer mit AE geschrieben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.